Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen und es hilft halt nichts, wir blicken heute noch einmal nach Österreich.
Ja, beginnen wir doch mit dem kometenhaften Aufstieg. 1959 hat es begonnen und dann ging es sehr, sehr schnell. Die Krone ist in kürzester Zeit zur reichweitenstärksten Tageszeitung nicht nur in Österreich geworden, sondern im Verhältnis zur Einwohnerzahl auch die reichweitenstärkste Tageszeitung der Welt. Das ist schon eine unglaubliche Geschichte.
Und eine Geschichte, die Verlag und Redaktion der Kronenzeitung selbst, wie in diesem Video zu hören, im letzten Monat gehörig gefeiert haben. Die Krone, so wird sie im täglichen Sprachgebrauch genannt, ist neben dem ORF das wichtigste Massenmedium Österreichs. Dass Heinz-Christian Strache auf Ibiza einer vorgeblichen russischen Investorin nahegelegt hatte, sich in die Kronenzeitung einzukaufen, dürfte seiner FPÖ auf Jahre hinaus die Unterstützung dieses Teils des Boulevards gekostet haben. Der Politologe Fritz Plasser hat schon vor über 10 Jahren den Einfluss der Kronenzeitung auf die österreichischen Nationalratswahlen untersucht und den Begriff der österreichischen Boulevarddemokratie geprägt, begründet auf den großen Einfluss nicht nur der Kronenzeitung.
In der Bundeshauptstadt Wien decken 3 Zeitungen, Kronenzeitung, Österreich und Heute, über 70% der Zeitungsleserschaft ab. Das ist, so wie ich glaube, in Europa, in Westeuropa zumindest, beispiellos. Das ist die Marktmacht dieser 3 der Boulevardmedien in Österreich. Das zweite ist der Einfluss, den ihnen auch Kommunikationseliten und politische Eliten zubilligen. Ich hatte vor einigen Jahren eine Gelegenheit, eine europaweite Studie, wo auch im Übrigen deutsche und auch Schweizer Politiker und Top-Journalisten befragt wurden. Und da ist es unter anderem darum gegangen, wie diese Kommunikationseliten den Einfluss der Medien in ihrem Land einschätzen auf das politische Geschehen, auf politische Meinungstrends und politische Abläufe. Und da war ein ganz, ganz besonderes Ergebnis, dass es in keinem Land, das untersucht wurde, es waren 9 westeuropäische Länder, den Boulevardmedien eine so starke publizistische Macht zugeschrieben wurde. 85% der österreichischen Kommunikationseliten haben eben geantwortet, die Boulevardmedien haben einen sehr, sehr starken Einfluss. Und der dritte Faktor, den ich in dieser Analyse über die Boulevarddemokratie als charakteristisch versucht habe herauszuarbeiten, sind die Auswirkungen auf das Politik- und Handlungsverständnis politischer Eliten. Boulevarddemokratie heißt auch eine Boulevardisierung der Politik und Boulevardisierung des Politikverständnisses politischer Akteure. Heißt, dass hier sehr viele, ich pauschaliere nicht und sage nicht alle, aber sehr, sehr viele Politiker und Politikerinnen etwa in Österreich mittlerweile auch so denken, wie wenn sie Redakteure oder Redakteurinnen der Kronenzeitung wären. Sie denken hier auch zu sehr bereits in Nachrichtenwerte, Nachrichtenfaktoren. Was ist emotionalisierend? Welches Thema ist mobilisierend? Und diese Gedanken führen auch dazu, dass sie solche Themen, Stimmungslagen, mobilisierende Argumente in den Vordergrund stellen. Das heißt, auch der Ablauf der Politik, auch das Rollenverständnis, damit auch die Handlungen der politischen Eliten werden beeinflusst durch diese Boulevardisierung.
Herr Strache hat ja in diesem berühmt-berüchtigten Video gesagt oder vorgeschlagen, man könnte sich ja mal in der Kronenzeitung einkaufen und dann könnte man die ganze Politik verändern. Wäre das denn so leicht überhaupt möglich?
Ich halte es für völlig unrealistisch, dass die Kronenzeitung-Redaktion, die Redakteure, die leitenden Personen in der Kronenzeitung so erfahren sind, so selbstbewusst sind, dass das vermutlich nur ganz geringe Auswirkungen hätten, auf was den redaktionellen Alltag und vor allem was die Berichterstattung betrifft. Hier bei dieser Strache-Aussage in dem Ibiza-Video ist sehr eindrucksvoll diese auch maßlose Selbstüberschätzung des publizistischen Einflusses. Das ist völlig, völlig unrealistisch. Es sind Machtfantasien und zwar überaus fragwürdige. Und insofern ist das auch ein Grund, warum dieses Ibiza-Video über die politischen Abläufe, wir befinden uns ja das Land derzeit de facto am Rande einer Regierungskrise, aber das ist jetzt die politische Praxis, dass das auch unter Medienschaffenden, unter Journalisten und Journalistinnen für größte ja, Besorgnis auf der einen Seite, aber auch unglaubliche Verärgerung gesorgt hat.
Was bedeutet das denn, diese Enthüllungen, für das Verhältnis zwischen FPÖ und Kronenzeitung? Kann die Kronenzeitung denn jetzt überhaupt noch weiter auch pro FPÖ noch berichten?
Also derzeit, seit Freitagabend, ist die Kronenzeitung, was jetzt die FPÖ betrifft, in der Berichterstattung sehr, sehr kritisch. Und man spürt ja auch eine anhaltende Verärgerung an der Spitze der Redaktion der Kronenzeitung.
Eine kurze Frage noch zum Schluss. Man hat die Kronenzeitung immer mit der Deutschen Bildzeitung verglichen. Im Hinblick auf unsere deutschen Hörer, ist dieser Vergleich statthaft?
Die Kronenzeitung gibt sich nicht nur mit emotionalisierenden Headlines zufrieden und dann kommen Artikel, die 10 oder 15 Seiten lang sind, sondern geht sehr wohl auch breiter, etwas mehr in die Tiefe, bietet insgesamt in ihren täglichen Ausgaben weit mehr einen größeren Politikanteil, widmet sich auch der europäischen Politik, widmet sich auch international, also der Auslandspolitik, insgesamt ein viel breiteres redaktionelles Konzept als die Bild-Zeitung.
Und vielleicht auch deshalb ist die Krone immer noch erfolgreicher als die Deutsche Bild. Eine Einschätzung des österreichischen Politikwissenschaftlers Fritz Plasser war das. Von den großen Beeinflussern aus dem Printbereich wie Krone und Bild kommen wir nun zu den Influencern im Netz. Hier haben es einige Extremrechte erfolgreich geschafft, mit ihrer politischen Agenda zu Einwanderung, Islam und Klimawandel zu reüssieren, darunter auch ein Österreicher.
Das ist heiße Kartoffel und diese Stärke, die in seinen Händen klebt, ja, das ist einfach, ich mag das nicht, ich bin kein Kartoffelfreund. Ich habe mal einen Vortrag eines Anthroposophen gehört, der gemeint hat, die Kartoffel wäre eine gute Frucht für Mitteleuropäer, sie kommt aus dem Ausland.
In diesem Video steht Martin Sellner in seiner Küche und lacht in die Kamera. Der Sprecher der Identitären in Österreich ist der erfolgreichste YouTuber der neuen Rechten im deutschsprachigen Raum. Sellner hat knapp 100.000 Abonnenten und postet fast täglich Filme zu Themen wie Migranten oder Sozialbetrug, manchmal aber auch mit Zubereitungstipps zu Kaiserschmarrn und Wiener Schnitzel, sagt der Journalist Patrick Stegemann.
Man kann natürlich auf diese Kochshow auf YouTube beispielsweise gelangen, indem man einfach sucht, Schweineschnitzel kochen. Das ist etwas, was Leute tatsächlich auf YouTube ja viel tun. Und dann kommt man auf einmal auf diesen Inhalt und bekommt dann halt erzählt, dass die Kartoffel vielleicht doch kein europäisches Gemüse ist, sondern aus dem Ausland kommt und deswegen nicht so gut zu uns passt. Also da wird sozusagen unter der Hand ein rassistisches Narrativ bedient in einer Kochshow.
Stegemann und seine Kollegen haben für eine Dokumentation des Jugendangebots Funk recherchiert, wie sich die jungen Rechten im Netz darstellen. Eine beliebte Strategie, sie geben sich wie YouTube-Stars, sogenannte Influencer.
Sie machen Selfies, es sind Filter drüber, sie machen Naturbilder, sie fotografieren ihre Schuhe, ihre Klamotten. Die sind dann teilweise von Klamottenmarken der extremen Rechten, aber auf den ersten Blick unterscheidet sie eigentlich kaum etwas.
Indem sie in Videos und auf Fotos aussehen wie beste Kumpels, wenden sich rechte Influencerinnen und Influencer an eine breite Zielgruppe. Gerade auch an akademische, urbane Milieus. Sie schüren Angst vor Fremden, vor dem Verlust heimischer Kultur und Identität. Etwa mit Vorhersagen zum sogenannten Bevölkerungsaustausch, einem Propagandabegriff der neuen Rechten. Um konkrete Politik indes gehe es selten, sagt Filmemacher Patrick Stegemann.
Weil das natürlich auf Instagram zum Beispiel auch gar nicht funktioniert. Niemand möchte da etwas über Gewerbesteuerhebesätze hören, sondern es geht darum, eine bestimmte Weltsicht zu normalisieren. Eine Weltsicht, die auf Konflikt, auf Krieg beruht, zutiefst rassistisch ist.
Ziel sei es, das Meinungsklima schrittweise zu verändern. Zudem geben die Influencer Wahlempfehlungen für rechte Parteien. Aber lassen sich solche Netzaktivitäten in Stimmen ummünzen, etwa bei der bevorstehenden Europawahl? Julia Ebner forscht am Institute for Strategic Dialogue, einer Londoner Denkfabrik, zum Thema Rechtsextremismus.
Es ist schwierig, eine Aussage zu treffen, inwiefern diese Kampagnen wirklich das Wählerverhalten beeinflussen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es eine längerfristigere Investition ist. Und die großen EU-Themen der Migration, Klimawandel, aber auch Journalismus sehr stark beeinträchtigt werden könnten, beziehungsweise sie es auch schaffen könnten, den Diskurs hier in genau ihre Richtung und zugunsten von Rechtspopulisten zu lenken.
Die Wissenschaftler untersuchten zuletzt politische Online-Kampagnen rund um Wahlen in Deutschland, Italien, Schweden und Spanien. Eine Erkenntnis?
Die Kampagnen der neuen Rechten finden auf paneuropäischer, wahrscheinlich sogar eher internationaler Ebene statt. Wir sehen auch hier ein Muster, dass es nämlich in den unterschiedlichen Ländern sehr ähnliche Themenschwerpunkte gibt, es aber trotzdem rechte Bewegungen dann nochmal schaffen, ihre zum Beispiel Verschwörungstheorien, ihre Falschmeldungen sehr stark auf den lokalen Kontext anzupassen.
Die Internet-Promis der neuen Rechten lassen sich von Formaten im Ausland inspirieren. Sie interviewen sich gegenseitig, verweisen aufeinander und sorgen so dafür, dass ihre Videos mehr Reichweite bekommen. Brittany Pettibone, die Verlobte von identitären Sprecher Sellner, ist als rechte Videobloggerin in den USA aktiv. Zusammen geben sie vor der Kamera das smarte Paar. Eine mögliche Folge? Durch ihre Art der Ansprache im Netz, charismatisch, gepaart mit populistischen Argumenten, könnten sie gerade Jüngere, noch Unentschlossene überzeugen, rechte Parteien zu wählen. Um die Demokratie besser vor solchen Aktivitäten zu schützen, müssten Parlamente die großen Plattformen konsequent regulieren, fordert Extremismusforscherin Ebner.
Dass zum Beispiel auf YouTube verschwörungstheoretische Inhalte oder auch extremistische Videos einfach immer weiter empfohlen werden und die Algorithmen das eigentlich vor allem verstärken, das ist was, wo die Geschäftsmodelle der großen Tech-Firmen nochmal hinterfragt werden müssen.
Das indes hieße, auch vermeintlich unpolitische Inhalte wie Kochshows künftig stärker zu kontrollieren.
Und das berichtete uns Burkhard Schäfers. Wenn es Völker gibt, die sich mit Einflussversuchen auskennen, dann sind es Esten, Letten und Litauer, kurz die Balten. Seit jeher leben sie im Schatten des großen Nachbarn Russland. Zudem haben seit den Zeiten der Sowjetunion viele ethnische Russen im Baltikum ihr Zuhause. Über diese Minderheit versucht der russische Staat auch heute noch Einfluss auf die Ostseeanrainer zu nehmen. Florian Kellermann über Propaganda und Gegenpropaganda im Baltikum.
Ein litauischer Journalist hat ein Programm im Internet, in dem er russische Propaganda entlarvt. Immer wieder kommt dabei einer der prominentesten russischen Politiker zu Wort, Wladimir Zhirinovsky. Er spricht Litauen kurzerhand das Recht auf Selbstständigkeit ab.
Вы понимаете, что мы с вами с Литвой жили 300 лет. Вы были частью.
300 Jahre haben wir zusammengelebt. Litauen war ein Teil des russischen Imperiums. Auf welcher Grundlage hat Litauen überhaupt die Unabhängigkeit erklärt? Die russische Propaganda unterstütze nicht eine bestimmte Partei in Litauen, sagen Experten, weil es schlicht keine prorussische Partei gäbe. Vielmehr malen die Korrespondentenberichte im russischen Staatsfernsehen die Lage im Nachbarland in dunklen Farben. Sie berichten über angeblich grassierende Armut und über die in der Tat große Auswanderungswelle der vergangenen Jahre. Linas Kojala, Direktor des Zentrums für osteuropäische Studien in Vilnius.
I would say it's more like a long-term game in order to.
Das folgt einer langfristigen Strategie. Es soll gezeigt werden, dass Litauen ein sogenannter Failed State ist, ein gescheiterter Staat. Ein Staat, der nicht in der Lage ist, sich um seine Bürger zu kümmern. Vor diesem Hintergrund kritisieren russische Medien, dass Litauen 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Die Propaganda richtet sich auch unmittelbar gegen das internationale NATO-Bataillon im Land, das von der Bundeswehr geleitet wird. Da wurden Nachrichten gestreut, die sich als Fake News herausstellten, etwa, dass ein NATO-Soldat ein Mädchen vergewaltigt habe. Aber die Gesellschaft ist gegen so etwas inzwischen gewappnet. Die litauischen Medien haben über dieses Gerücht nicht ungeprüft berichtet. Und so hat die Nachricht kaum Widerhall gefunden. Von der NATO ausgenutzt und wirtschaftlich gescheitert. Dazu kommt eine dritte Kernbotschaft aus Russland über die baltischen Staaten. Die Länder würden von kryptofaschistischen Politikern regiert. So berichtete etwa der russische Fünfte Kanal im vergangenen Oktober über die Umbettung eines Leichnams, und zwar des litauischen Nationalhelden Adolfas Ramanauskas, der antisowjetische Partisanen anführte. Weder in der Kirche noch auf dem Friedhof, niemand sagt die ganze furchtbare Wahrheit, wie viele Juden, Russen und Litauer er persönlich umgebracht hat. Welche Ironie! Ramanauskas hat einst zugegeben, dass der Holocaust in Litauen stattfand und sich entschuldigt. Die heutige Präsidentin Grybauskaite spielt ein anderes politisches Spiel. Die Vorwürfe gegen Ramonauskas und Grybauskaite bleiben unklar. Deutlich werden soll nur, beide haben irgendwie braunen Dreck am Stecken. In Estland ist die Lage ähnlich. Auch dort gibt es keine prorussische Partei, obwohl die russische Minderheit mit 25% deutlich größer ist als in Litauen. Sven Sakov vom Internationalen Zentrum für Verteidigung und Sicherheit in Tallinn erklärt das so. In der Stadt Narva im Osten sind 90% ethnische Russen. Viele fahren auf die andere Seite der Grenze, um Zigaretten und Benzin zu kaufen. Daheim schalten sie russisches Fernsehen ein und hören, wie toll das Leben in Russland sei und wie schlimm in der EU. Dann schauen sie sich um und denken, was reden die da? Etwas anders ist die Situation in Lettland. Die dortige Harmoniepartei wurde 2018 schon zum dritten Mal stärkste Kraft bei Parlamentswahlen mit knapp 20%. Und sie gilt als prorussisch. Aber noch nie konnte sie bisher eine Regierung bilden. Für die russischen Medien ist das in diesem Land ein weiterer Wunderpunkt, an dem die Propaganda ansetzen kann.
Ein Beitrag von Florian Kellermann war das. Und wir bleiben im Norden, wenn wir uns dabei aber auch ein ganzes Stück nach Westen bewegen. In lockerer Reihe berichten wir in dieser Sendung ja über Entwicklungen im Lokaljournalismus. Und da gilt Skandinavien in vielerlei Hinsicht als Vorbild. Beispiel Sunnhordland. Das ist eine dünn besiedelte Region im Westen Norwegens. Die gleichnamige Zeitung musste in den letzten Jahren, wie so viele andere auf der Welt, sparen und hat mit Erfolg aus der Not eine Tugend gemacht. Daniel Buß hat zwei der Redakteure getroffen und damit leider schon einen großen Teil der Redaktion.
Wir haben das E-Paper, die Kopie der Zeitung und wir haben die News-App.
Magne Kykland beugt sich über sein Smartphone, er öffnet die App seiner Zeitung und checkt die Lage.
Es passiert immer etwas den ganzen Tag, diese Nacht etwas Dramatisches. Die Polizei musste in ein Auto fahren, es flüchtete vor der Polizei.
Was in der Region Sunnhordland im Westen Norwegens los ist, die Redaktion der gleichnamigen Zeitung meldet es online rund um die Uhr. Und das, obwohl sie auch eine Tageszeitung herausbringt. Das große Thema dieser Tage, Proteste gegen Windräder, die zwar saubere Energie bringen, aber die Landschaft verschandeln. Dazu kommt dreimal im Jahr ein Hochglanzmagazin, aktuell zum Kampf von Kindern aus der Region gegen Krebs. Das Online-Angebot, die Zeitung, das Magazin, all das kommt von gerade einmal 8 Reportern und Fotografen.
Es ist hart, aber auch ein Riesenspaß. Wir müssen alle möglichen Jobs machen, jeder.
Sagt Hilde Niebo, die Nachrichtenchefin.
Wann immer du irgendwo mit Leuten sprichst, bekommst du eine Story mit. Abends gehst du ins Internet und hältst Ausschau nach Themen. Das ist eine Lebenseinstellung.
Sunnhordland wird in der Verlagsszene seit Jahren als Erfolgsbeispiel gehandelt. Die wohl wichtigste Entscheidung der Redaktion, die Zeitung erscheint statt 5 nur noch 3-mal die Woche. Günstiger wurde das Abonnement dadurch nicht. Ein Risiko, das für alle Seiten gut ausging.
Es ging so viel Zeit für die Produktion der Zeitung drauf. Sie fehlte für Journalismus. Jetzt sehen unsere Abonnenten, wir geben ihnen bessere Geschichten. Deswegen waren sie nicht sehr böse. Es war kein großes Problem.
Im Gegenteil. Obwohl die Zeitung bei gleichem Preis seltener erscheint, kommen neue Leser. Sunnhordland zählt aktuell knapp 6.500 Abonnenten bei etwa 60.000 Menschen in der Region. Am liebsten würde Chefredakteur Magne Kykland den Schalter komplett umlegen und seine Abonnenten aktuell nur noch digital informieren, dazu die gelegentlichen Magazine. Doch beim Verkauf von Werbung kommt auch hier fast jede Krone noch immer aus der gedruckten Ausgabe.
Da wäre es doch sehr dumm, darauf zu verzichten. Das ist wegen Google und Facebook und der ganzen Konkurrenz. Und auf den Mobilgeräten ist auch gar nicht so viel Platz für Werbung. Es fällt uns sehr schwer, im Digitalen genauso viel für Werbung zu bekommen. Das ist nicht nur in Norwegen ein Problem, sondern praktisch weltweit.
Mehr Redakteure kann sich der Chefredakteur in diesen Zeiten einfach nicht leisten. Die Folge, seine Redaktion könnte unter dem Stichwort Arbeitsverdichtung im Journalismus in die Lehrbücher eingehen. Nachrichtenchefin Hilde Nybo zieht während des Interviews einen Ärmel hoch. Ihr Arm ist bandagiert. Krank machen muss sie sich verkneifen. Das Erstaunliche, Synnautland wird mit Preisen überschüttet. Für modernes Layout in Zeitung und Magazin, trotz oder gerade weil die Redaktion so klein ist. Die Grafiker, der Chefredakteur zählt sie nicht zu seiner Redaktion, können ihrer kreativen Energie freien Lauf lassen. Kein Journalist quatscht ihnen rein. Dafür fehlt ohnehin die Zeit. Wie lange dieses Modell wohl gut geht? Chefredakteur Magne Kügland ist optimistisch.
Was wir in den vergangenen Jahren in Norwegen gesehen haben, der Lokaljournalismus ist tatsächlich stärker geworden. Es sind mehr die überregionalen und regionalen Zeitungen, denen es noch schlechter geht. In Norwegen haben wir viele Lokalzeitungen. Sie alle haben in den vergangenen Jahren gewonnen, während die größeren verlieren. Deshalb glaube ich, lokaler Journalismus ist die Zukunft.
Aber die Finanzierung bleibt ein Problem, oder?
Kein Problem, eine Herausforderung.
Und so arbeiten die 8 Journalisten weiter bis zur Belastungsgrenze, irgendwie aus Berufung, damit Synnautland weiter eine Zeitung hat. Sie ist ohnehin schon seit Jahren in der Region nur noch die einzige.
Ein Beitrag von Christian Buß über Lokaljournalismus in Norwegen, der bei allem Erfolg doch rarer gesät ist als bei uns, zum Beispiel im deutschen Südwesten.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Also ich bin Roland Hauser, bin Lokalchef hier beim Reutlinger Generalanzeiger. In Reutlingen sind wir die führende Zeitung. Wir haben morgen in unserem Lokalteil als Aufmacher eine Geschichte über eine Förderung des Landes Baden-Württemberg für ein Projekt, das sich Innoport nennt in Reutlingen. Es geht dabei um ein Innovationszentrum, das auf einem großen ehemaligen Speditionsareal hier in Reutlingen entstehen soll. Die Stadt braucht dringend neue Gewerbeflächen und wird deswegen dieses Speditionsareal, dieses frühere, erschließen. Und dieses Projekt Innoport ist ein Bestandteil dieses künftigen Industriegebiets 4.0.
Und das war Medias Res für heute. Danke, dass Sie dabei waren, sagt Brigitte Beetz. Gleich nach den Nachrichten folgt der Büchermarkt. Also bleiben Sie dran.